Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Michel Ries.
Nicht zur Arbeit gehen können, krank sein wegen psychischer Probleme. Im letzten Jahr waren davon in Deutschland 2,2 Millionen Menschen betroffen. Dreimal so viele wie vor 20 Jahren. Oft haben die Probleme mit der Belastung im Job zu tun und oft geht es dabei um Depressionen und Burnout. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Professor Klaas Lahmann, Chef der Klinik für psychosomatische Medizin der Uniklinik Freiburg, beschäftigt sich intensiv damit und hat am Montag bei Wolfgang Heim die Antwort geliefert.
Eine Depression kann man klar als Krankheit diagnostizieren. Sie ist auch in dem internationalen Diagnosekatalog ICD-10, der derzeit gültig ist, so verankert. Wohingegen das Burnout-Syndrom eben ein Syndrom ist. Syndrome sind ein bisschen breiter, haben weichere Grenzen, können dann aber fließend in eine Depression übergehen. Aber immerhin ganz interessant, dass erst Ende Mai diesen Jahres bei der 72. Weltgesundheitsversammlung World Health Assembly in Genf das Burnout-Syndrom als Syndrom in die jetzt 2022 kommende Klassifikation der Erkrankungen überhaupt aufgenommen wurde. Vorher war das noch nicht mal als Syndrom verankert.
Was sind die wichtigsten Kriterien für einen Burnout?
Die wichtigsten Kriterien sind zum einen eine zunehmende Erschöpfung, vor allen Dingen eine emotionale Erschöpfung, dann eine zunehmende Leistungsunfähigkeit. Menschen machen mehr Fehler und als drittes und sehr wichtiges Kriterium so eine zunehmende Entfremdung gegenüber der eigenen Arbeit. Häufig auch verbunden mit so einem Gefühl von Zynismus. Wenn man mit Menschen zu tun hat, entfremdet man sich von den Menschen, macht sich darüber lustig, aber man kann auch Zynismus gegenüber Berufen entwickeln oder in Berufen, in denen man nicht mit Menschen arbeitet.
Aber alle drei Faktoren haben doch mit Depression was zu tun, oder?
Ja, also wie gesagt, deswegen sind die Übergänge fließend. Bei der Depression ist aber so, dass die drei Hauptkriterien sind eine depressiv gedrückte Stimmungslage, eine Antriebsminderung und eine Freudlosigkeit. Diese Antriebsminderung, also das Gefühl, der Akku ist leer, das ist die größte Schnittstelle zum Burnout-Syndrom. Aber diese Freudlosigkeit, die muss man beim Burnout nicht unbedingt haben. Es kann sein, dass man zu Hause dann durchaus in seinen Hobby sich noch irgendwie energetischer fühlt als bei der Arbeit. Ja. Und gerade dieser Zynismus, diese Depersonalisation, diese Entfremdung gegenüber der Arbeit, das ist wiederum ein Merkmal, was dem Burnout sehr eigen ist und bei der Depression jetzt nicht unbedingt auftreten muss.
Wie schaffen Sie es, Menschen von ihrer Burnout-Erkrankung oder von diesem Burnout-Syndrom wegzukriegen?
Naja, das sind häufig längere Prozesse, an denen auch der Betroffene oder die Betroffene mitwirken muss. Also es ist, je nachdem, wie ausgeprägt das Burnout-Syndrom ist, leichter oder schwieriger. Burnout entwickelt sich ja nicht über Nacht, sondern das ist ein sich schleichend entwickelnder Prozess. Je nachdem, wie lange dieser Prozess schon geht, ist es eben einfacher oder schwerer, die Menschen da wieder rauszubekommen.
Macht es Sinn für denjenigen, der das Gefühl hat, er rutscht in ein Burnout, sich früh nach Hilfe umzugucken?
Ja, absolut. In den ersten Stadien, wenn man merkt, irgendwas stimmt doch, glaube ich, nicht, helfen durchaus auch schon Gespräche mit Freunden oder mit befreundeten Kollegen. Dann helfen, so machen wir es ja zum Beispiel auch bei den Lehrern, Präventionsprogramme. Wir haben Lehrer-Coaching-Gruppen nach dem Freiburger Modell, die wir anbieten. An denen nehmen Lehrer teil, die sich irgendwie belastet fühlen oder das Gefühl haben, das könnte mal ein Thema werden, aber die noch nicht fassbar krank sind. Solche Maßnahmen helfen auch. Und im weiteren Verlauf, wenn man merkt, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme da selber nicht mehr raus, auch nicht mit Unterstützung von Freunden, dann lohnt es sich schon auch mal, den Hausarzt anzusprechen oder gegebenenfalls sich an einen Psychotherapeuten oder Psychosomatiker zu wenden.
Für den Freiburger Arbeitsmediziner Klaas Lahmann. Er untersucht die gesundheitlichen Folgen von Überforderung, Unterforderung und Mobbing am Arbeitsplatz. Sein Spezialgebiet ist die Situation von Lehrern. Und in der Sendung mit Wolfgang Heim hat er erzählt, warum gerade in diesem Beruf oft psychische Probleme auftauchen.
Also die meisten Lehrer werden zum Glück erreichen schon regulär das normale Rentenalter, Pensionsalter. Aber es gibt eben zunehmende Raten an Dienstunfähigkeit bei den Lehrern. Also aufgrund von insbesondere psychischen Erkrankungen, die Unmöglichkeit eben im vollen Deputat weiterzuarbeiten. Was einen anderen Punkt berührt, dass interessanterweise relativ viele Lehrkräfte Teilzeit arbeiten, weil sie eben auch merken, die Belastungen sind doch so hoch. Und an Krankheiten sind es dann häufig depressive Störungen, Angststörungen, aber eben auch die vorhin schon angesprochenen somatoformen Störungen, also diese Körperbeschwerden, die man sich auf organmedizinischer Grundlage nicht gut erklären kann.
Weil die objektiven Arbeitsbedingungen sich verschlechtert haben?
Die Arbeitsbedingungen, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, verschlechtert haben, aber sie haben sich zumindest verändert. Die Schule ist heute ein Ort, der sehr viele Aufgaben übernehmen soll, die früher die Familien gehabt haben. Das Klientel, die Zusammensetzung der Schüler hat sich verändert. Die gesamte Gesellschaft ist natürlich im Umbruch. Also Prozesse, Arbeitsprozesse werden verdichtet, fragmentiert. Die ganzen neuen Medien, das sind ja Dinge, die auch in die Schule hineinschwappen.
Sie haben sicher mit vielen Lehrern und Lehrerinnen gesprochen, haben die Ihnen auch erzählt, dass Sie feststellen, dass Faktoren wie Respekt nicht mehr die Rolle spielen, die sie eigentlich spielen sollten?
Durchaus, auch das hat sich verändert. Wobei wir in Baden-Württemberg dort immer noch ein bisschen im Bundesvergleich sogar vorne stehen. Es gab vor einigen Monaten eine Anhörung im baden-württembergischen Landtag zu dem Thema Gewalt gegen Lehrkräfte. Und da wurde 2016 von der Gewerkschaft der Lehrer, vom VBE, Verband Bildung und Erziehung, mal eine Umfrage gemacht, bundesweit, wie viele Lehrkräfte denn Erfahrungen physischer, psychischer oder Cybergewalt, also Mobbing im Internet, gemacht haben. Und in all diesen drei Bereichen ist Baden-Württemberg immer eine kleine Nuance noch besser. Aber immerhin auch in Baden-Württemberg, 21% der Lehrkräfte haben angegeben, selber schon psychische Gewalt erlebt zu haben. Und immerhin 4% damals auch die Erfahrung, körperliche Gewalterfahrung in der Schule gemacht zu haben.
Das Was ist psychische Gewalt?
Psychische Gewalt ist Beleidigungen, verbale Angriffe, Verleumdung, dergleichen mehr.
Die eine Frage ist, wie man selber damit umgeht. Die andere Frage ist, wie man durch Vorgesetzte geschützt wird. Mhm. Welche Erfahrungen oder von welchen Erfahrungen haben Lehrer Ihnen da berichtet?
Also auch in dieser Umfrage wiederum gibt es sogar belastbare Zahlen, dass im Bundesdurchschnitt nur 85% der Lehrkräfte das Gefühl hatten, in solchen Situationen ausreichend unterstützt zu werden. Und da war leider Baden-Württemberg sogar ein kleines bisschen schlechter, wobei das jetzt eben in Anführungsstrichen nur eine Umfrage ist. Baden-Württemberg waren es 65% der Lehrkräfte, die das Gefühl hatten, dort ausreichend Unterstützung zu erfahren. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem wir auch ansetzen, indem wir versuchen, dieses Thema in die Breite zu bringen, auch Schulleitungen dafür zu sensibilisieren. Und da bewegt sich auch was. Also es gibt nicht nur schlechte Nachrichten.
SWR 1, Leute der Woche.
Love and Peace und viel Marihuana und natürlich Live-Musik ohne Ende. Das war Woodstock vor ziemlich genau 50 Jahren. Legendäres Festival, das die Welt ein Stück weit verändert hat. Am Donnerstag zu Gast in Leute bei Wolfgang Heim war der Mann, der die ganzen Bilder geschossen hat, der Amerikaner Elliot Landy. Damals offizieller Woodstock-Fotograf. Und auch nach der langen Zeit schwärmt er immer noch von den Musikern, die mit dabei waren.
Richie Havens ist Soul.
Richie Havens, das ist Soul. Er ist sehr spirituell. Und er hat den Song Freedoms ganz spontan geschrieben, aus dem Stand. Viel weitere kennen wir nicht von ihm. Er hat mir die Menge angesehen. Ich habe gedacht, Freiheit. Und da kam das zustande.
Ravi Shankar?
Ravi hat die Spiritualität zum Ausdruck gebracht, dieses Events. Woodstock war im Grunde ein tief spirituelles Event und das sitzt in seiner Musik.
Okay, zwei amerikanische Liedermacherinnen, Joan Baez zum einen, Melanie Safka zum anderen. Wie haben Sie die erlebt?
Joan Baez, die war verantwortlicher für dieses Antikriegsgefühl in der Gesellschaft, in der Musikszene. Sie war eine der ersten, die damit populär wurde. Immer großartig, sie zu hören. Melanie Safka war eine Freundin zu mir. Ich hatte dazu beigetragen, dass sie dort auftreten konnte. Habe mit Mike Lang darüber geredet. Habe sie Backstage gesehen, kurz davor. Und sie hat gesagt, Junge, ich habe so einen Schiss, ich bin so nervös. Was soll ich denn machen? Setz du dich unten vor die Bühne, dass ich dich anschauen kann. Und nichts knipsen, sondern sitz einfach nur da, dann singe ich dich an.
Ja.
Und nachher habe ich Bilder gemacht.
Joe Cocker, das war der Durchbruch für ihn mit diesem legendären Schrei bei With a Little Help from My Friends.
Yes, I was right there, very close.
Ich stand direkt daneben, habe dauernd fotografiert, speziell von diesem Act. Unglaublich, wie perfekt das ist, denn genau das war Woodstock. Jeder half doch jedem und alle waren Freunde.
Haben Sie 10 Years After, haben Sie The Who gesehen, erlebt in Woodstock?
I didn't see The Who, but I saw The 10 Who, Years
nein,
After.
Aber 10 Years After schon. Die waren unglaublich gut. Ich habe ein Foto, da kommt einem richtig der Dampf aus dem Kopf und das blaue Licht dahinter. Das war psychedelisch, so waren die ja auch drauf.
Und Alwyn Lee war damals der schnellste und härteste Gitarrist der Welt.
Das wusste ich gar nicht, aber sehr interessant, aber fantastisch waren sie.
Gibt es einen Künstler, den Sie in Woodstock gesehen haben, wo Sie auch im Nachhinein sagen würden, der hat mich am allermeisten beeindruckt?
Janis Joplin.
Janis Joplin.
I was very close. I was on stage.
Ich stand auf der Bühne neben ihr, ganz dicht dran. Und manchmal sogar vor ihr. Und ich habe sie immer geliebt, von allen Künstlern. Ihre Live-Shows waren für mich persönlich die besten. Und Woodstock war ein absolutes Highlight, eine super Show. Das Management meckerte an der Auswahl ihrer Songs, aber das war elektrisierend. Die Menge hat es gemocht. Das war sicherlich ein ganz besonderer Moment für mich. Und einige der Bilder bringen das auch zum Ausdruck. Sie sind so repräsentativ für die Schönheit von Woodstock. Wie die Menschen die Musiker erreicht haben, die Musiker die Menge erreicht hat. Und man hat das Gefühl, man kann den Himmel berühren und sieht die Ekstase von Janis, wenn sie singt.
Sonntagvormittag, SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche. Die Dressurreiterin Hanne Brenner hat viermal bei den Paralympics Gold gewonnen, war mehrfach Welt- und Europameisterin und lebt im rheinland-pfälzischen Wachenheim. Trotz ihrer Querschnittlähmung kann sie nicht nur reiten, sondern auch laufen, mit Schienen und Spezialschuhen. Aber es war ein harter Weg dorthin nach ihrem Reitunfall vor über 30 Jahren.
Das größte Problem, was ich so empfunden habe, ist tatsächlich erstmal der Verlust der Identität. Man weiß nicht, wer man ist. Man findet sich nicht als Frau, nicht als erwachsener Mensch, sondern hat eben viele Sachen, die wirklich sehr kleinkindermäßig noch sind.
Hilfsbedürftig.
4 Wochen lang wurde ich nur gedreht, alle 4 Stunden. Und das ist schon wirklich tragisch. Also man muss komplett alles abgeben. Und ich hatte das Riesenglück, im Querschnittzentrum so eine Gruppe zu haben. 2 Männer, 3 Frauen, die wir uns sehr gut verstanden haben. Und die Männer saßen lange schon im Rollstuhl. Und das hat mir unheimlich viel geholfen, weil wir waren jeden Abend, wenn es irgendwie ging, beim Italiener und das war einfach Leben. Und das hat mir den Einstieg echt ermöglicht.
Dieses von einer Sekunde auf die andere nicht mehr laufen können, ist natürlich ein gewaltiges Problem, vielleicht auch das größte Problem. Gibt es noch andere Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss?
Also das nicht mehr laufen können, ist gar nicht mehr das Hauptproblem. Also ich bin auch sicher, ich hätte auch klarkommen können, im Rollstuhl zu sitzen. Das größte Problem für jeden Querschnitt ist eigentlich die Inkontinenz, tatsächlich die Blasenlähmung, die man davon trägt und irgendwo einen Weg finden muss, damit umzugehen. Weil das ist etwas, was sehr, sehr schwer ist zu akzeptieren. Bei mir hat es 10 Jahre gedauert. Und jetzt kann ich drüber reden, weil ich einfach auch glaube, dass es wichtig ist, drüber zu reden.
Jetzt erst, weil es ein Thema ist, das irgendwie immer noch schambesetzt ist? Oder wie würden Sie es erklären?
Es wird immer schambesetzt bleiben, ganz sicher. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, immer mehr drüber zu sprechen. Und ich habe ein Mädchen mal kennengelernt, die auch einen Reitunfall hatte vor einigen Jahren. Und die ganze Familie und sie war völlig verzweifelt. Die war 18 und komplett verzweifelt. Und da bin ich einfach mal zu Besuch gewesen. Das war in Norddeutschland. Und habe einfach mal von meiner Inkontinenz zum Beispiel gesprochen. Okay. Und ich habe gemerkt, dass die ganze Familie schockgestarrt war. Weil das war ein Thema, mit dem die ganze Familie nicht klarkam. Und irgendwie hat dieses Mädchen es geschafft, wirklich eine Ausbildung zu machen in Hamburg. Ist jetzt gerade Europameisterin geworden im Kanufahren. Also irre. Die hat danach so aufgemacht und so sich entwickelt, dass es einfach nur fantastisch ist.
Gibt es einen Punkt, wo für Sie klar war, jetzt habe ich das alles so 1:1 angenommen, wie es passiert ist und jetzt gucke ich nur noch nach vorne und nicht mehr nach hinten?
Ja, ich glaube, da hat mir mein Sport sehr geholfen. Also ich habe zwar Rollstuhlbasketball gespielt, lange Zeit in Heidelberg-Kirchheim, aber wirklich nach Hause gekommen bin ich wieder in den Reitsport 97 und ab 98 auch in den internationalen. Und dann fingen ja auch die Erfolge relativ schnell an. Und durch diese Erfolge habe ich sehr viel Selbstbewusstsein bekommen, sehr viel Bestätigung bekommen und habe dann irgendwann echt gedacht, vielleicht auch schon vorher, ich weiß es nicht, ich möchte gar nicht mehr tauschen mit meinem Leben.
SWR 1 Baden-Württemberg. In Deutschland werden jedes Jahr 10.000 Menschen vermisst. Die meisten tauchen nach ein paar Tagen wieder auf, andere bleiben für immer verschwunden. Der Düsseldorfer Journalist Peter Jamin beschäftigt sich mit solchen Fällen, recherchiert bei der Polizei und berät Angehörige. Und am Mittwoch in der Leute-Sendung mit Wolfgang Heim ging Peter Jamin auf den Fall eines Laborbesitzers aus Freiburg ein, der in den 1990er Jahren plötzlich nicht mehr da war.
Dieser Mann ist nach wie vor verschwunden und man hat auch keine Spur. Das war von Anfang an ein sehr schwieriger Fall, weil die Polizei keine Hinweise hatte, warum er verschwunden ist, wie das geschehen konnte. Es war eine ganz normale Familie. Seine Ehefrau erwartete ihn damals zum Abendessen. Er kam nicht. Sie hatten auch immer eine gewisse Routine in den Abläufen des Tages. Er kam nicht und die Frau und sein Sohn auch warteten auf ihn. Und seitdem ist er verschwunden.
Mögliche Erklärungen für
das Verschwinden? Gibt es nicht. Möglicherweise eine Gewalttat, anders kann man es gar nicht erklären, weil er ein ganz normales Unternehmerleben geführt hat.
Ein exotischer Fall, Ihrer Einschätzung nach?
Eigentlich viel zu normal, um exotisch zu sein. Nicht? Also das war so wenig Exotik an diesem ganzen Fall.
Mhm. Kann man an diesem Fall festmachen, wie sich die Polizei verhält? Weil, also der Klassiker, jemand verschwindet, dann will jemand ein Angehöriger Vermissten Anzeige erstatten und dann sollte oder müsste ja die Polizei tätig werden.
In der Tat ist es so, wenn jemand Angehörige jemanden vermissen, dann wende sich an die Polizei und die Polizei füllt dann ein Formular aus und sammelt Hinweise auf mögliche Störungen im Zusammenleben oder andere. Letztlich darf die Polizei auch nur suchen, wenn Gefahr für Leib und Leben eines Vermissten ist.
Wer entscheidet das?
Das entscheidet die Polizei. Denn jeder Deutsche hat das Recht, hinzugehen, wohin er will. Das ist sehr gut in unserem Staat und keiner darf ihn daran hindern. Also wenn jemand seine Familie verlassen will, kann er morgen durch die Tür gehen und weg sein. Mhm. Und auch die Polizei darf ihn nicht suchen. Aber wenn jemand krank ist, wenn jemand psychisch krank ist, wenn jemand sich umbringen will oder wenn jemand möglicherweise einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist, dann muss die Polizei einschreiten.
Das weiß aber niemand.
Die Polizei muss sehr genau auf Hinweise achten, was sehr schwierig natürlich ist, wenn die Polizei nicht entsprechend sensibilisiert ist. Sie müssen sich vorstellen, diese Vermisstenanzeigen gehen in normalen Polizeiwachen ein. Da kommt meinetwegen ein Polizist gerade von einer Schlägerei zurück, abends hier in Stuttgart. Und dann steht eine Frau vor ihm und sagt, mein Mann ist verschwunden. Die Frage ist immer, ist der Polizist in diesem Moment noch sensibel genug, um jetzt sich ausführlich mit der Frau zu unterhalten, Hinweise zu finden, ob da ein Gewaltverbrechen vorhanden ist. Die Fachliteratur sagt, Polizisten vor Ort, die diese Vermisstenmeldungen annehmen, müssen ganz genau darauf achten, ob da etwas passiert ist.
Nichts ist schlimmer als die Ungewissheit, wenn jemand aus der Familie oder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis verschwunden ist und es keine Hinweise gibt, ob der oder diejenige noch lebt oder wie es dem Menschen geht. Peter Jamin kennt viele solcher Schicksale, er recherchiert bei Behörden und er kümmert sich um die Zurückgebliebenen. In der Sendung Mitte letzter Woche hat er Wolfgang Heim erzählt von den Sorgen und Qualen der Angehörigen.
Man kann nicht trauern und man weiß nie, die Gedanken der Angehörigen schwanken immer zwischen, ist die verschwundene Person tot, lebt sie noch, ist sie glücklich, ist sie unglücklich. Man hat Hass auf die verschwundene Person, dann wieder sehnt man sich danach, dass sie heimkehrt und da wird man laufend zerrissen. Und das ist nicht so ein kurzfristiger Zustand, sondern wenn jemand verschwindet, vor allen Dingen bei kleinen Kindern natürlich, wenn ein kleines Kind verschwindet, das dauert Jahrzehnte. Da kommen die Eltern nie mit klar. Viele Familien brechen dadurch auseinander. Sie trinken, um zur Ruhe zu kommen. Das hilft dann nicht, werden tablettensüchtig und, und. Das sind viele Folgekrankheiten nach dem Verschwinden von Menschen.
Wenn Sie gerade verschwundene Kinder ansprechen, es gab doch diesen spektakulären Fall, Maddie McCann verschwunden. Richtig. 2007 mit knapp 4 Jahren. Ja. Ist das eigentlich final geklärt worden?
Nein, dieser Fall ist immer noch offen. Bisher weiß man immer noch nichts. Es gibt viele Theorien dazu, aber keine, die wirklich zu irgendeinem Ergebnis geführt hätten.
Anderes Mädchen, Emanuela Orlandi, 15 Jahre
alt. Richtig, damals, im Vatikan verschwunden.
Anfang der 80er Jahre. Ist das jemals geklärt
worden? Keine Spur. Es gab jetzt zuletzt noch mal einen Hinweis. Dann wurden Gräber geöffnet, aber da hat man das Mädchen auch nicht gefunden.
Ansonsten, um nochmal auf die Angehörigen zu kommen, klar, dieses Nicht-Abschied nehmen können, kein Grab zu haben, an dem man trauern kann.
Richtig.
Ganz schrecklich kommt noch was anderes dazu, dass man sich ja auch gegenüber Freunden, Bekannten, Nachbarn irgendwie erklären und verhalten muss?
Das Problem ist natürlich, wenn jemand verschwindet aus der Familie, dann schämen sich die Angehörigen oft, weil sie das Gefühl haben, versagt zu haben. Das Größte in unserer Gesellschaft ist ja eine intakte Familie. Wir alle wissen, eigentlich gibt es keine intakte Familie, aber wir halten immer diese Grenzen auf und tun immer so, als ob alles funktionieren muss. Und wenn jemand verschwindet, da bricht diese Familie auseinander und die Nachbarn und Freunde denken sich insgeheim, na, alles kann da ja nicht schlimm. Warum ist die Frau abgehauen? Warum ist der Mann abgehauen? Da sind plötzlich Konflikte mit Freunden und Bekannten und Verwandten. Also die ganze Welt steht Kopf, wenn ein Mensch verschwindet.
Würden Sie Angehörigen in jedem Fall raten, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Ja, ich halte das für unbedingt notwendig, wenn jemand länger verschwunden ist, also wenn jemand Wochen verschwunden ist, dann sollten Angehörige wenigstens mal ein Kurzgespräch suchen. Weil man kann diese Probleme nicht nur immer im engen Familienkreis lösen. Man braucht auch mal eine neutrale Person, die draufschaut und ein paar Tipps gibt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Ursprünglich kommt er aus London. Seit 25 Jahren lebt er in Berlin und gehört zu den führenden Weinkennern und Kritikern. Stuart Pickett. Vorgestern war er 2 Stunden lang zu Gast bei Wolfgang Heim. Und was macht der Experte am Vorabend der Leute-Sendung? Natürlich, er trinkt das ein oder andere Glas. Bis?
Kurz vor Mitternacht und es drohte ein richtiger Absturz. Und ich habe deswegen meinem Gastgeber gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt gehen. Morgen bin ich in SWR Leute und ich muss was Sinnvolles von mir geben.
Das letzte Glas Wein gestern Nacht, Weißwein oder Rotwein?
Es war ein Weißwein.
Was für einer?
Es war ein Chablis. Okay. Chablis ist für mich eine schreckliche Kategorie, sehr viel überteuerter, mittelmäßiger Weinchen. Aha. Weinchen. Aber das war sensationell. Es war der beste Chablis, den ich seit x Jahren getrunken
Wie
habe.
Wie alt?
Das war ein 2017er.
Okay, also ein relativ junger
Wein. Ein junger Wein, ja.
Gilt eigentlich diese, wenn wir gerade dabei sind, diese alte Regel noch, dass man Weißweine möglichst schnell trinken soll, weil die je älter sie werden?
Überhaupt nicht. Ein hochwertiger Weißwein, also auch trockener Weißwein, kann viele Jahre halten. Ich habe in meinem Keller 10, 15 und ein paar 20-jährige Flaschen. Das sind besondere Momente, wenn sie rauskommen. Und es muss besondere Gäste geben oder zumindest muss ich meine Frau glücklich machen wollen.
Auch was das Thema Wein angeht, gibt es Trends. Ich habe gelesen, der amerikanische Trend besagt, dass Wein in Blechbüchsen und Blechdosen ab sofort käuflich zu erwerben ist. Wie finden Sie das?
Wein in Dosen ist nicht ganz so neu, wie man denkt. In Amerika gibt es das seit in etwa 5 Jahren.
Okay.
Aber es nimmt an Gewicht mächtig an, dieser Trend. Die Blechdose ist nur ein Gefäß, ja? Mhm. Also wie die Glasflasche.
Und dadurch wird der Wein nicht schlechter?
Der Wein wird nicht dadurch schlechter, nein. Okay. Und es ist eine Frage, was man in die Dose tut, genauso was man in die Flasche tut. Und der Winzer entscheidet das. Und es gibt einige sehr gute Weine in Dosen.
Okay, wobei man natürlich auch sagen kann, Wein als Kulturgut braucht vielleicht auch eine entsprechende Verpackung.
Ja, aber ökologisch gesehen ist die Blechdose besser.
Als?
Die Glasflasche. Oho. Die Glasflasche ist erst ökologisch richtig gut, wenn man sie mehrfach verwertet. Ja? Ja. Und bei Weinflaschen ist das ganz selten der Fall in der heutigen Welt. Die Blechdose besteht aus Aluminium. Ja. Und da gibt es 100% Recycling. Sogar 70% von dem Aluminium, was je aus der Erde gebuddelt wurde, ist immer noch im Recycling-Loop.
Okay. Ja? Diesen Wein in Blech gibt's denn auch als Trend in Deutschland?
Ich habe noch nicht Wein in Dosen in deutschen Regalen gesehen. Aber ich gehe davon aus, irgendwo in Deutschland ist das zu finden. Ja, ja.
Boah, der ist gut. So eine Mischung aus Brombeere und Schokolade und ganz weich im Abgang. Nee, finde ich überhaupt nicht. Der ist total übersäuert und hat viel zu viele Tannine. Ja, so hören sich die Diskussionen manchmal an, wenn echte oder möchtegern Weinkenner zusammensitzen. Aber was stimmt denn jetzt wirklich? SWR1-Leute-Moderator Wolfgang Heim hatte vorgestern einen echten, ausgewiesenen Weinexperten im Studio und Stuart Pickett hat die Frage beantwortet, was alles einen guten Wein ausmacht.
Ich sage immer, dass es 4 wesentliche Punkte gibt. Zuerst Sauberkeit. Ja, ist der Wein sauber und korrekt? Oder ist der tot auf dem Bein zum Beispiel? Der zweite Punkt ist Harmonie. Passen die Hauptkomponenten vom Geschmack, Alkohol, Frucht, Säure, Gerbstoff und so weiter, passen diese Dinge zusammen? Bilden sie eine überzeugende Harmonie oder nicht? Punkt 3, Charakter. Hat der Wein Charakter, was Eigenes? Oder schmeckt er wie 10.000 andere Weine auf unserem Weinplanet? Und 4, letzter Punkt. Gibt es was Magisches an diesem Wein? Gibt es was, das mich so packt, dass ich nicht loslassen kann?
Okay, wann hatten Sie den letzten magischen Moment, was Wein angeht?
Gestern.
Was für ein Wein war das?
Das war 2016, Spätburgunder, großes Gewächs.
Aha.
Inzwischen leider ausverkauft.
Okay. Aber Sie hatten den magischen Moment und durften
ihn nicht bringen. Ich hatte einen magischen Moment mit diesem Wein, ja.
Es gab doch mal diese Parker-Punkte, 100 Punkte und nach...
Das gibt es noch,
gibt es noch?
Es gibt andere Kritiker, die auch 100 Punkte geben, also auf diesem System arbeiten. Mein ehemaliger Arbeitgeber James Suckling ist der wichtigste neben Parker.
Ist das aus Ihrer Sicht ein seriöses Instrumentarium?
Naja, ich kann nur berichten, als ich für James Suckling gearbeitet habe, wir haben sehr akribisch gearbeitet, dass zumindest intern innerhalb unseres Systems das stimmt. Ob es sinnvoll ist, Weine mit Punkte überhaupt zu bewerten, ist eine weitaus wichtigere Frage. Oder ist Wein eher wie Musik? Musik packt einem, trifft einem, rührt einem oder eben nicht?
Kann man eigentlich die Rechnung aufmachen, dass in aller Regel, Ausnahmen bestätigen diese Regel, die teuersten Weine auch die besten sind?
Nein, überhaupt nicht. Ich würde sagen, unter 10 Euro, jeder extra Euro investiert, erhöht die Chance, dass der Wein gut ist. Aber es gibt Weine, die 10, 12 Euro kosten, die aus meiner Sicht besser sind als Weine, die 100 und 200 die Puller kosten. Das habe ich in Blindproben oftmals so erlebt.
Gibt es da eine Erklärung für?
Ach, die Welt ist vielseitig und komplex. Warum soll der Wein anders sein? Es ist auch eine Geschmackssache, ne?
Okay.
Also, was habe ich gesagt? Meine 4 Punkte. Erster Punkt ist es sauber. Zweiter Punkt, ist das harmonisch? Ja. Manche sehr teure Weine sind sehr intensiv. Sie haben zu viel Kraft, überdreht.
Zu viel Alkohol auch?
Ja, manchmal zu viel Alkohol, zu viel Holz, zu viel irgendwas. Es ist egal, was diese irgendwas ist, zu viel ist zu viel. Und Weine in diesem Preisbereich, so um die 10 Euro, neigen dazu, eine bessere Harmonie zu haben.
Eins gehört. SWR 1.